3, 2, 1, 0.
Okay. Oh Gott, was haben wir denn für Reflexe? Das war ja drei dumm, Töne hintereinander.
Das kann aber auch die Verzögerung im Internet sein. Ich habe das gestern mit Fritz gemacht bei der GästeTV-Aufnahme und wir waren perfekt synchron. Und seitdem ist es ein gewisser Konkurrenzzustand zwischen dem Podcast und Gamestar TV, wo wir besser dieses synchrone Klatschen hinkriegen für die Aufnahme.
Also das erwähnen wir jetzt einfach nicht, weil ich glaube, wir haben verloren.
Ja, diesmal haben wir verloren, aber der Krieg endet erst, wenn er vorbei ist. Einmal in der Woche tagt sie, die ehrwürdige GameStar-Redaktionskonferenz. Jenes, ich möchte fast sagen, heilige Plenum, für das sich Redakteurin ihre edelsten Stoffe gewanden, auf den Köpfen die gepuderten Perücken und unter den Armen schwere Pergamentrollen mit Textvorschlägen folgenschwerster Tragweite. So schreiten sie zwischen Marmorsäulen hindurch zu ihren Plätzen auf den massiven Wildeichenbänken des Tagungssaals, an dessen Wänden die Ölgemälde vergangener Chefredakteure dazu gemahnen, den Ruhm der GameStar zu mehren. Die Pergamentrollen werden übergeben in die behandschuhten Hände livrierter Dienstboten, die sie vor den Augen seiner gesegneten Lordschaft Heikonian von Klingenthal entrollen, um ihre Inhalte dem ehrwürdigen Plenum vorzutragen. Eine dieser Schriftrollen enthält den folgenden Text, den ich ungekürzt verlese. Die Attacke der kackenden Kühe, 100 Top-Spiele, Holgers Bewerbungsspiel, Kevin allein zu Haus für PS2, Lego Loco. Und nun frage ich eingedenk allen gebotenen Ernstes, in welcher Welt müssten wir leben, um daraus keinen Podcast zu machen? Es geht um die kuriosen Spiele unserer Kindheit, um die Jugendsünden, die wir fast vergessen wähnten und die doch prägend waren für die traumhaften Jobs, die wir heute haben. Mein Name ist Michael Graf. In meiner Vergangenheit gibt es nur hochqualitative Software und mit mir in verschütteten Erinnerungen graben heute unsere Junior-Redakteurin und Kuh-Geschädigte Nathalie Schermann. Hallo Nathalie.
Hallo.
Und unser Videoguru Holger Hart, der seine GameStar-Bewerbung mit einem Spiel geübt hat. Hallo Holger.
Hallöchen aus Augsburg.
Ich glaube, du hast nicht unbedingt die GameStar-Bewerbung mit dem Spiel geübt, aber es geht bei dir um ein Bewerbungsspiel, das du jetzt sogar in Vorbereitung für diesen Podcast komplett durchgespielt hast, oder?
Genau, ich habe mich nochmal rangewagt an dieses kleine Monstrum aus meiner Kindheit, das mir mit gefühlt 8 Jahren, glaube ich, war es, neun Jahren, beigebracht hat, wie man sich bei einem Unternehmen für eine Ausbildungsstelle bewirbt.
Was man ja mit 8 oder 9 Jahren durchaus regelmäßig macht.
Hallo, man muss schon frühzeitig an seine Zukunft denken. Es hilft ja nichts, wenn man mit immer noch im Sandkasten sitzt, während die anderen hier schon Bewerbungen schreiben. Hier, der internationale Druck ist da. Da geht nichts an mir vorbei. Und deswegen bin ich auch ein richtiger Freigeist. Man würde im Englischen sagen, ich bin ein Free Spirit. Und genauso heißt auch das Spiel von damals. Von 1996 ist es.
Free, wo kommt denn dieser Titel her, Free Spirit?
Das frage ich mich bis heute. ich habe keine Ahnung. Nein, ich weiß, also wer das kennt, dem wird's auch manchmal sagen. Wer nicht, das ist nicht mal die Verpackung sagt dir was. Es ist halt knallorange mit schwarz-weißer Schrift. Free Spirit, der Virtual Reality Krimi steht drauf. Und es ist alles, nur nicht das. Also ich weiß nicht, was die Leute damals geritten hat. Es ist zur Aufklärung, es war ein Werbespiel, würde man es heute nennen, das von den Volksbanken Raiffeisenbanken, die es ja immer noch gibt, damals herausgegeben wurde. Man konnte es für 8 D-Mark Schutzgebühr sein eigen nennen. Und dann hat man eine wunderschöne orangene CD bekommen, also oben ist orange, unten silber, auf der dieser 360-Grad Virtual Reality-Krimi ist.
Alter, wie gut ist das? Also allein schon, ganz viele Sachen an der Erklärung sind schon gut. Erstens das Wort Schutzgebühr, dass es in keiner anderen Sprache geben darf als Deutsch, finde ich. Und zweitens dieses wunderschöne Bullshit-Bingo bei Multimedia-Produkten der, ich sag mal, mittleren bis späten 90er.
360 Grad Virtual Reality Krimi. Cool. Ja,
natürlich.
Cool. Aber wie spielt, also was machst du denn da? Was ist es denn jetzt wirklich?
Also im Grunde genommen ist es ein Point-and-Click-Adventure aus der First-Person-Perspektive. Du bist Philipp Marlau, ein Schüler an einer nicht näher benannten Schule. Ich schätze mal, es ist eine Real- oder Hauptschule, der gerade kurz vor der Abschlussprüfung steht und dessen Onkel auf einmal verschwunden ist. Sein Auto ist nachts an einer Küstenstraße entlang gefahren. Du siehst eine aufwendige 3D-Animation am Anfang, wie dieses Auto da entlang kurvt, der Scheinwerfer durch die Dunkelheit strahlt, immer wieder noch eine Kurve. Und irgendwann fährt dieses Auto ungebremst diese Leitplanke durch, fällt runter und du siehst noch so eine große Explosion. Und die Kamera fährt runter, du siehst das brennende Auto, die Kamera fährt wieder weg, du siehst die komplette Insel wieder. Und dann Schnitt auf einen abfotografierten mittelalten Mann, der dir gegenüber sitzt und sich als Hauptkommissar vorstellt, der dem es leid tut, dass er dich aus dem Unterricht holen musste und dir jetzt mitteilen muss, dass dein Onkel verschwunden ist. Vermutlich ist er bei diesem Unfall gestorben. Also in genau diesem Ton kriegst du es gesagt. Ja, okay. und dann bist du bist natürlich gleich Feuer und Flammen und sagst, nein, das kann nicht sein, kann mir vorstellen, mein Onkel, der verrückte Wissenschaftler, der hier an irgendwelchen Mikroben geforscht hat, der kann sich auch nicht selbst umgebracht haben, hätte keinen Grund dazu, der wäre doch immer so reinlich und getrunken hat er auch nicht und weiß nicht, wie das passieren könnte. Und dann beginnst du deine Ermittlungen, um aufzuklären, was mit deinem Onkel geschehen ist. Indem du dich bei Firmen bewirbst. Weil,
genial.
Das ist eigentlich ist es ganz geschickt verwoben, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Dieses Spiel, also du bist ja ein Schüler vor der Abschlussprüfung und dann kommt raus, ja, Onkel verschwunden und der hat vorher bei einer Biochemiefirma gearbeitet. Greentech heißt sie, glaube ich. Warum lacht ihr denn die ganze Zeit? Das ist nicht lustig, der Onkel ist verschwunden, meine Güte.
Das ist ein ernstes Problem, ja.
Also auf jeden Fall, bei Greentech gearbeitet, da waren die letzten Spuren, natürlich schaut man sich dann um, aber wie kommt man denn in so eine Firma? Zufälligerweise ist neben unserer Schule, in der das Ganze ja beginnt, einerseits eine Volksbank-Filiale, wo man nützliche Flyer bekommen kann, in denen drinsteht, wie man sich für einen Ausbildungsplatz bewirbt. Und andererseits ist da auch das Berufsinformationszentrum, das uns den tollen Hinweis gibt, hey, da ist gerade eine Ausbildungsstelle frei geworden in dieser Firma. Vielleicht möchtest du mal ein Bewerbungsschreiben aufsetzen, eine beglaubigte Zeugniskopie und ein aktuelles Passfoto mit abgeben, um dich für diese Stelle zu bewerben. Ja, und genau das macht man dann auch. Und dann kommt man in diese Firma rein und kann dort ein bisschen weiter ermitteln.
Das ist genial. Das ist wirklich die perfekte Mischung aus Kriminalgeschichte, auch so ein bisschen Meta-Umweltroman, Themen mit gesellschaftlicher Tragweite und Bewerben. Perfekt. Es kommt alles zusammen.
Das ist das perfekte Produkt, das perfekte Spiel, um die eigene Marke zu präsentieren. Die Volksbanken, Raiffeisenbanken anscheinend.
Ja, bevor jemand jetzt auf die Idee kommt, wir seien gesponsert von den Volksbanken, Raiffeisenbanken, das sind wir nicht. Es gibt nur einen Sponsor für diesen Podcast und das ist GameStar Plus, weil jede zweite Podcast-Folge exklusiv bei Plus erscheint und dort gibt's auch exklusive Artikel und Videos und jeden Monat ein Gratisspiel von unserem Partner Games Planet im Augenblick. Mount und Blade Warband. Boom. Werbepitch. Wow. Das war jetzt super, super organisch eingebaut.
Ist
gut, aber was könnte auch die bessere Gelegenheit dazu sein? Ich finde es ist ein fantastisches Beispiel für diese etwas, was es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, glaube ich. Ihr könnt mich aber eines Besseren belehren. Ich habe es zumindest lange nicht mehr wahrgenommen, bewusst. Werbespiele. Das ist eine verschwundene Kunstform.
Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Anforderungen an Spiele heute viel höher sind als wann war das, 96? Das ist ja vor über 20 Jahren gewesen. Meine Güte.
Ja,
also damals dieses Spiel ist ja auch jetzt nicht sonderlich grafisch aufwendig, muss ich jetzt auch dazu gestehen. Es sind hauptsächlich, diese 360-Grad-Umgebung ist halt ein einzelnes, schlecht aufgelöstes Bild, in dem man sich im Kreis drehen kann an einer gewissen Stelle und verschiedene Sachen anklickt. Und deine Gesprächspartner sind einfach ein paar abfotografierte 0815 Menschen mit einer billigen Mundanimation.
Das nee, die sind halt seriös. Und weißt du, das ist halt ein Ausdruck von Seriosität, dass man wie ein Gemälde da sitzt und nur gelegentlich den Mund bewegt beim Sprechen.
Ja, so kommt mir das auch immer vor im Leben.
Ja.
und ja, also ich weiß nicht, also das könntest du doch heute nicht mehr rausbringen. Da wird doch kein Hahn danach kriegen. Da wird vor allen Dingen keiner 4 Euro Schutzgebühr für zahlen, damit auch noch diese CD dann kriegen kann. Also
das stimmt. Es war schon eine Zeit, wo man sagen muss, wir hatten nichts und haben sogar sowas genommen dann vielleicht, je nachdem. Und es hat mich, als wir das ein bisschen vorbesprochen haben schon, ich habe ja vorhin erzählt, das war nicht erfunden. Wir hatten tatsächlich bei unserer Redaktionskonferenz in unser Themenplanungstool reingeschaut, in unser Projektmanagement-Tool, und es gab dort einen Eintrag mit genau den Sachen, die ich gerade vorgelesen habe. Ich freue mich auf jeden einzelnen davon noch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau. Und dann haben wir schon drüber geredet, hey, das ist ja dieses Werbespiel mit dieser Bewerbungsgeschichte. Und da musste ich sofort an das andere und vielleicht berühmteste Werbespiel denken, das in der GameStar-Geschichte je getestet wurde, vom geschätzten Kollegen Christian Schmidt. Und das war Call a Pizza Dude. Ein Werbespiel für Call a Pizza, dessen kompletten Test ich an dieser Stelle kurz vorlesen kann. Wow. Ein Werbespiel auch noch für 15 Euro zu verhökern, dazu gehört viel Dreistigkeit. Pickeljunge fährt Pizzas zum Zielort, scheitert an der Frickelsteuerung und an fiesen Zeitlimits. Call a Pizza Dude ist so nah am Vorbild GTA wie mein aus Schlachtabfällen gematschter Nachbau von San Andreas. Tipp, für 15 Euro kriegt man 3 Pizzas. 8 Punkte. Wobei jetzt im Nachhinein müsste es nicht Pizzen heißen?
Ich glaube, es geht beides sogar.
Ja, kann sein.
Pizza ist universell, das wissen wir doch eh alle.
Ja, ich weiß, wenn ich den Streit jetzt hier auf Reddit anfangen würde, dann gäbe es wahrscheinlich einen Aufstand. Pizzen oder Pizzas. Das ist immer so das Typische, auch bei uns im Redaktionschat.
Es ist immer Pizza Hawaii, fertig.
Ja, Pizza, das ist ja das schlimmste Verbrechen an der Menschlichkeit, das es gibt. Hey, aber das hatten wir im Podcast schon. Wie, du magst Pizza Hawaii oder was?
Ja.
Oh, gute Frau. Beide.
Natürlich.
Jetzt echt?
Pizza Hawaii ist die beste Pizzasorte der Welt.
Ja. Oh, ich muss mir noch mal um den gesellschaftlichen Querschnitt unseres GameStar Plus Teams Gedanken machen, glaube ich. Das kann ich so nicht stehen lassen. Aber das wäre natürlich was Wichtigeres, was in den Bewerbungsprozess einfließen müsste. Wohingegen, was muss man denn dann jetzt konkret vielleicht noch das zum Abschluss machen in Free Spirit? Also hast du dann irgendwie, musst du einen Lebenslauf wirklich ausfüllen als Text oder klickst du den zusammen oder wie geht es dann?
Ja, nee. So tief geht's dann nicht ins Detail. Also es ist hauptsächlich Gegenstände finden, aufsammeln und an die richtigen Stellen weitergeben oder jemandem zeigen. Sprich, für diesen gesamten Bewerbungsprozess, du findest halt in deinem Schreibtisch im Ordner ganz oben drin dein aktuelles Zeugnis. Oh cool, das könnte ich ja mitnehmen. Klack, im Inventar. Dann stellst du fest, ach, ich habe noch ein altes Passbild. Die Frau vom BITS, Berufsinformationszentrum, sagt dir dann, das ist aber zu alt. Dann muss ich ein neues machen. Willst du zum Bahnhof, dann stellst du fest, du hast nur einen 10-Mark-Schein, der Automat braucht aber 2 5-Mark-Stücke, damals gab es noch 5-Mark-Stücke. Also, was machst du? Du gehst zur Volksbank, dort wechselt man mir das Geld, 2 5-Mark-Stücke. Du gehst zurück, machst ein aktuelles Foto, dann gehst du noch, dann gibt er dir noch diese Broschüren mit, wo drin steht, so schreibt man eine gute Bewerbung. Dann gehst du in die Schule, fragst die Lehrerin, ob sie dein Zeugnis kopieren könnte und ob sie es beglaubigen könnte, macht sie auch. Und dann fragst du noch, ob du den Computer in der Schule benutzen kannst, um deine Bewerbung zu schreiben. Und dann musst du aber diese Broschüren benutzen mit dem Computer. Dann wird der Bildschirm kurz schwarz, dann wieder hell. Und dann sagst du, hey, dank den Broschüren der Volksbank habe ich eine sehr gute Bewerbung schreiben können. Das meiste davon waren sehr gute Tipps und sehr hilfreich. Klack. Und dann gibst du die 3 Sachen einfach ab. Und lustigerweise kriegst du dann automatisch diese Ausbildungsstelle bei der Greentech-Firma, die du ja nur haben willst, weil du ja vermutest, dass dein Onkel da um die Ecke gebracht wurde.
Das ist einfach, es lässt mich sprachlos zurück vor Begeisterung an der Stelle, selbstverständlich.
Ich hat's in Verwirrung zurückgelassen, weil es einfach, das ist ein über 20 Jahre altes Spiel und ich hab's, wie gesagt, nochmal ausprobiert. Das heißt, man muss es mit DOSBox starten. Die CD habe ich noch hier und alles. Und es funktioniert einfach nicht mehr auf heutigen Verhältnissen. Ich habe mich die ganze Zeit auf der Stelle nur im Kreis gedreht, weil du hast ja diese 360-Grad-Steuerung so gemacht, indem du die Maus an den Bildschirmrand geführt hast. Und dann sollte er sich so langsam drehen. Aber auf modernen Rechnern dreht er sich nicht langsam, da dreht er sich mit affenartiger Geschwindigkeit. Das muss in der Welt sehr lustig aussehen haben, wenn der gute Philip Marlowe dann immer an der Stelle steht und sich durch Hauskammer auf einmal auf der Stelle dreht. Dem Mann gibt man eine Ausbildungsstelle.
Ja. Vergessene Helden der Spielegeschichte, Philip Marlowe, da haben wir's. Was mich mal interessieren würde, vielleicht hört uns ja jemand zu von den Volksbanken, Raiffeisenbanken. was ich spannend fände, ist, durch wie viele Freigabeschleifen musste das denn gehen bei der Bank? Also, weil man will doch eigentlich dann natürlich als Werbeträger in dem Spiel möglichst positiv und richtig dargestellt sein. Und da frage ich mich tatsächlich, ob die dann wirklich da saßen und dieses Ding gespielt haben, um zu gucken, dass die Flyer, ja, also da darf aber dann nur Gutes drin stehen in so einem Flyer und so. Ja, und die 5-Mark-Stücke, ne, die müssen korrekt gewechselt sein.
Du siehst ja nicht mal, was drin steht im Flyer. Das ist ja der Witz. Also, sagen wir so, auf so einer extrem extern betrachteten Weise, da wird diese Volksbank nicht negativ dargestellt in dem Spiel. Also die ist wirklich so hilfreich. Der Bankmitarbeiter, der da am Schalter steht, hat auch so ein bisschen Witz und sagt so, hey, was brauchst du denn? Und kannst auch scherzhaft antworten und sagen, 1 Million, ein kleiner Schein, nicht nummeriert. Und dann macht er den Gag kurz mit und sagt so, aber im Ernst, was brauchst du denn jetzt wirklich?
Mit so einem drohenden Unterton.
Ja, und also du kannst dich auch nicht in eine Sackgasse manövrieren. Also ich denke, für damalige Verhältnisse war das echt okay, aber halt mit der Prämisse, wir hatten auch nichts anderes. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, es gibt einen zweiten Teil davon und den habe ich nirgends mehr so richtig gefunden.
Ja, wann? Ich meine, 1996 hatten wir auch schon was anderes. Aber
ja, du vielleicht, ich nicht. Aber, ich war 9 Jahre alt. Ich war für alles froh, was ich bekommen habe in meinem kleinen Ort.
Ich hatte Master of Orion 2 1996. Das war ein Spiel. Aber zu gut leider für diesen Podcast. Viel zu gut. Stattdessen lasst uns doch über kackende Kühe sprechen.
Oh je.
Gerne.
Oh je. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist nämlich so ein Spiel, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob meine Erinnerungen wirklich Erinnerungen waren oder ob ich mir das jetzt irgendwie zusammengedichtet habe. Und dann habe ich, es kam, ich habe das auch total verdrängt und es kam mir dann letztes Jahr irgendwann plötzlich wieder diese Erinnerung an dieses Spiel. Und ich dachte mir, nein, das kann nicht sein, das gab's nicht. Mhm. Und dann habe ich kurz gegoogelt und meinen Cousin auch angeschrieben und sowohl Google als auch mein Cousin haben sich an dieses Spiel erinnert. Und Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Spiel ist auch selbst als Gag gemeint, weil es wurde als Kultspiel zum Kinofilm Der kleine Vampir verkauft.
What?
Ja, also ich glaube, die Entwickler haben sich so selbst ein bisschen auf den Arm genommen. Aber ich frage mich bis heute, wie dieses Spiel überhaupt in die Hände von meinem Cousin gelangen konnte, weil wir waren beide, ich weiß nicht, also mein Cousin war wahrscheinlich 5 oder 6 und ich dementsprechend 7, 8 oder so maximal. Wer kauft seinem Sohn ein Spiel, das die Attacke der kackenden Kühe heißt? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, das Spiel an sich, da gibt's eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Die ganze Story lief eigentlich im Vorspann ab. Da sieht man, wie der Bauer in seinen Stall reingeht und plötzlich bemerkt, oh nein, alle meine Kühe sind zu Vampiren geworden und hängen da so von der Decke und haben rote Augen und können fliegen. Und dann fangen sie an, ihn zu verfolgen. Er steigt in sein Auto und fährt weg. Und da beginnt das Spiel. Und es ist so ein bisschen wie wie so ein schlechter Abklatsch von Moorhuhn, wo man in diesem Auto sitzt und vor einem fliegen die ganzen Kühen und verrichten ihr Geschäft auf die Windschutzscheibe und man muss sie halt schnell genug abschießen. Aber das muss ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Zwischendurch kommen auch so Eulen und die darf man nicht abschießen, weil dann gibt's Strafpunkte. Und man hat irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Minuten oder so Zeit und muss so viele Punkte wie nur möglich sammeln. Ja, das cool. ist das ganze Spiel.
Ja, aber ich meine, da hat sich ja mal wirklich jemand Gedanken gemacht, wie man einen Moorhuhn-Klon origineller gestalten kann. Ja. Mit Story und allem.
Ja, ja, ob das jetzt sein muss, ist natürlich die nächste Frage, aber
ach ja, ich weiß nicht, das war ja dann schon ein bisschen die Zeit, wo man so gemerkt hat, Moment mal, es begeistert Menschen weit über das normale Maß hinaus, einfach nur auf vorbeifliegende Hühner zu schießen und Highscores zu sammeln, dann machen wir das doch auch.
Ja, wir haben tatsächlich mit meinem Cousin erschreckend viel Zeit in dem Spiel verbracht. Ja. Ich meine, es ist wirklich, also es gibt ja nicht wirklich viel zu tun, es gibt auch keine Variation oder sowas. Das ist alles, was du machst, entweder auf Kühe schießen und aus Versehen hin und wieder mal eine Eule erwischen, aber das war's. bei Morhun hattest du irgendwie noch, du konntest da so ein bisschen scrollen und ich weiß nicht, es gab noch diese Moorhühner, die weiter weg waren, die haben dann mehr Punkte gegeben und da war einfach alles irgendwie total banal, aber trotzdem haben wir es ziemlich viel gespielt.
Ja, ich frage mich tatsächlich, also natürlich ist es der Reiz nach dem Highscore ein bisschen, auf das, was früher halt die Spielautomaten so toll gemacht hat, aber ich frage mich tatsächlich, wo diese Welle und diese Spitze an Moorhuhn-Begeisterung damals wirklich herkam. Klar, also Moorhuhn selbst hat halt dann irgendwie jeder gespielt und das war halt irgendwie so ein bisschen ein Phänomen zu der Zeit und alle fanden es irgendwie lustig und cool und man hat es schnell verstanden und musste nichts groß irgendwie lernen dafür oder so. Aber es trotzdem, also ich habe das damals schon nicht kapiert, ich fand es damals blöd und es kam ja dann noch, bis ich selber bei der GameStar schon war, Anfang der 2000er, immer noch Moorhuhn-Klone. So die Killerhühner und so ein Blödsinn. Unerklärlich.
Ja, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe tatsächlich sehr, sehr gerne Moorhuhn gespielt. Und das war auch für meine Eltern, also ich weiß, meine Mutter hat das damals auch sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Und sie ist eigentlich niemand, also sie hatte nie großartig was mit PC-Spielen am Hut. Und für sie war das einfach komplett einfach einzusteigen. Also sie musste ja nichts lernen. Du klickst da einfach nur rum und gerade, also damals war der PC auch schon eine Neuheit für alle. Mhm. Und das erleichtert natürlich diesen Einstieg und ist so ein Zeitvertreib. Es ist doch irgendwo was Neues, was man davor vielleicht nicht kannte. Also wir haben da sehr, sehr viel Zeit rein investiert.
Ja, stimmt, Gute. Das ist eigentlich völlig richtig, weil das ist die Rolle, die heute Mobile-Spiele erfüllen.
Ja.
Ja, dann hast du halt irgendwie den Gartenbau-Simulator My Little Vorgartenbeet im Handy und steigst halt so ein heutzutage als jemand, der irgendwie Zeit totschlagen möchte. Gar nicht schlecht. Ja, stimmt. Gute Theorie. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine peinlichen Spiele in meiner Kindheit. Zumindest nichts, was uns damals peinlich gewesen wäre oder was wir als peinlich erkannt hätten.
Ja, damals ich habe sogar meinen Bruder gefragt. Was? Damals war einem doch gar nichts peinlich. Man hat doch als Kind nicht mal eine Schmerzgrenze. Da ist alles gut. Ja. Man probiert alles aus.
Ja, das stimmt. Weil als Kind gehst du ja mit dieser kindlichen Neugier an alles heran. Aber ich habe auch meinen Bruder gefragt und ich glaube, es war tatsächlich mein Vorteil ist, ich habe ja mit dem Spielen angefangen, dadurch, dass mich mein deutlich älterer Bruder an Spiele herangeführt hat. Und ich meine, deutlich älter heißt 14 Jahre Altersunterschied. Und der hatte dann natürlich schon, also das war ja quasi mein Filter. Der hat dann schon allen Müll ich schon aussortiert. oder zumindest das, was halt in seinen Augen vielleicht irgendwie doch dann zu blöd gewesen wäre. Und hat mir dann halt solche Sachen hingelegt wie ein Civilization oder ein Dune 2 oder ja, weiß ich nicht, Ultima Underworld oder so, halt so richtige Spiele damals, oder Space Quest oder wie auch immer die alle hießen. Also das war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, was so ein bisschen, wenn man es nicht selber miterlebt hat, diese Zeit, aus heutiger Sicht einen enormen Kuriositätsfaktor hat, sind so die alten Atari VCS-Spiele und da sowas wie Jungle Hunt. Jungle Hunt war einer der ersten Side-Scroller überhaupt. Also sowas wie Pitfall ein bisschen. Pitfall hat aber den weit größeren Namen und ist das weit bessere Spiel. Ich weiß nicht, warum irgendjemand, wahrscheinlich meine Eltern damals, meinem Bruder Jungle Hunt gekauft haben für seinen dummen Atari. Wahrscheinlich, um ihn sich über ihn lustig zu machen oder so. Oder Pitfall war wieder indiziert, wie damals irgendwie alles aus irgendwelchen komischen Gründen. Glaube ich aber nicht. Jungle Hunt war auch eines der ersten Spiele mit Parallax-Scrolling. Was heute völlig belanglos ist, aber was bei 2D-Spielen einfach bedeutet, dass der Hintergrund in einer anderen Geschwindigkeit oder beziehungsweise langsamer scrollt als der Vordergrund, dass du das Gefühl hast, du würdest dich in einer Welt mit Tiefe bewegen. Fantastisch. Und das Spielprinzip war aber, du startest, also es geht darum, eine gefangene Frau im Dschungel aus den Händen von Kannibalen zu befreien, was eh schon vielleicht aus heutiger Sicht vom Menschenbild her irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, wie, ne? Und dafür musst du mehrere Prüfungen bestehen. Und die bestehen aus, erstens, über Steine springen oder sich unter größeren Steinen hinwegducken, die von links ins Bild kommen. Prüfung 1. Prüfung 2, von Liane zu Liane schwingen. Prüfung 3, schwimmen in einem Fluss voller Krokodile und dabei wahlweise unter den Krokodilen hindurchtauchen oder an der Oberfläche schwimmen. Aber beim Tauchen geht dir die Luft aus, also darfst du nicht zu lange tauchen. Und Phase 4 ist der Endkampf gegen den Kannibalen, der irgendwann in die Luft springt und du läufst einfach drunter durch dann zu der gefangenen Frau. Und das Ganze hat halt eine Grafik, über die Leute damals schon gesagt haben, sie ist grottenhässlich. Also ich hab's vorhin, wir haben es vorhin kurz angeguckt und ich glaube, Nathalie, hast du es gemeint oder Holger, ich weiß nicht mehr. Es sieht aus, wie als hätte es jemand mit Paint gemalt, aus heutiger Sicht. Und war es damals natürlich nicht, ne? Wir hatten ja nichts. Also wir hatten tatsächlich nichts, als ich noch ganz klein war, nicht mal ein PC, und haben das gespielt. Und ich erinnere mich aber noch, wie wir bei Familienfeiern mit meinen Cousins zusammensaßen, am Fernseher diesen Atari angeschlossen haben und dieses Jungle Hunt wieder und wieder und wieder durchgespielt haben, weil es halt einfach witzig war, dann diesen Steinen auszuweichen und den Krokodilen auszuweichen. Ist nicht wirklich kurios, weil es war halt nun mal der Stand der Technik, bis auf Pitfall, das besser war. Aber ist mir irgendwie so in den Sinn gekommen, als irgendwie so ein alter Schinken.
Ja, aber dieser Aspekt mit diesem etwas immer und immer wieder spielen als Kind, weil man halt nichts anderes hat, ich glaube, das hat ja jeder durchgemacht, weil
ja, das stimmt.
Also
ja.
Es sei denn natürlich, du hast extrem reiche und ausgabenfreudige Eltern gehabt, die dir jegliches Spiel gekauft haben, was irgendwie nur interessant sein könnte. Dafür müssten die aber auch noch in der Materie drin sein, was nicht oft vorgekommen ist. Ansonsten hast du ja eigentlich nichts gehabt. Und du kannst ja auch schlecht als Minderjähriger mal losgehen und so ein Vollpreisspiel irgendwo kaufen. Ich glaube, du wirst ja im Laden komisch angeschaut, wegen Nicht-Geschäftsfähigkeit und so.
Stimmt, da habe ich immer meine Mutter mitgenommen. Mutter, ja. Kauf mir TIE Fighter.
Ja, genau. Ja, nee, bei mir war es Kirby Streamland 2. das ging. Nee, aber ansonsten, von was hat man denn gelebt? Was man halt bei Freunden vielleicht noch mitbekommen hat oder was in den Computerspielzeitschriften mit dabei war, als Demo ja, oder stimmt. Als Vollversion.
Oder in Müsli-Packungen.
Richtig.
Ja. Crazy was? Taxi hatte ich damals aus einer Müsli-Packung. Oh. Und ich habe das so lange gespielt.
Okay.
Als Vollversion.
Aber da verstehe ich sogar, weil das ist ja tatsächlich ein Spiel und man muss was tun.
Ja.
Also Fahrgäste möglichst. Wie war das nochmal? Fahrgäste innerhalb von einem Zeitlimit genau, befördern einen, und bezahlt werden.
Genau, ja.
So. Ja. Das verstehe ich. Ich habe tatsächlich, oh mein Gott, jetzt kommen die Geschichten hoch. Da war ich aber schon relativ alt und kurz bevor ich bei der GameStar angefangen habe, ich habe das sogar noch weitergespielt, als ich schon bei der GameStar war, was stimmt mit mir nicht, eine Demo von Midnight Club 2 war das, glaube ich, von der GameStar-DVD damals gezogen. Und es gab nur eine Strecke, oder beziehungsweise eine Map gewissermaßen. Das ist eine Stadt, wo dann halt die Rennen stattgefunden haben. Und ich fand es aber super cool, diese Rennen zu fahren mit dem Motorrad. Und ich habe mir nie Midnight Club 2 gekauft. Ich habe nie die Vollversion von Midnight Club 2 gespielt. Aber diese Demo monatelang. Verrückt. Das ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie eine Demo halt einfach völlig ihr Ziel verfehlen kann, wenn ich nicht versucht bin, mir dann das eigentliche Spiel zu kaufen.
Das habe ich aber auch gemacht. Das sind nämlich diese 100 Top-Spiele, von denen ich erzählt habe.
Oh, oh.
Wo die CD herkam, weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass es eine Müsli-Packung war. Es kann ein Kinder-Mac-Menü sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es waren 100 angeblich. Ich habe nie nachgezählt. 100 Spiele, einige davon waren Demo-Versionen und ein paar fand ich auch echt gut. Also da gab es zum Beispiel Gex, falls es irgendwer kennt.
Diese Eidechse?
Mit dieser Eidechse, genau. Ja. Und da gab es ein Level, den man spielen konnte auf dem Friedhof und das habe ich auch hoch und runter gespielt, diese Demo-Version. Aber dann gab es halt auch noch andere Spiele, wo ich mich gefragt habe, warum? Ich erinnere mich nicht an alles, was da drauf war, aber an ein Spiel, es hat sich so eingebrannt, das habe ich auch gar nicht lang gespielt. Das war ein Jump'n'Run auf einem Strand und man spielt einen Strandbesucher in Badeshorts und dieser Strandbesucher springt auf andere Strandbesucher und die machen dann alle au, au. Und irgendwie die Pixel, auf denen man landen muss, das waren so ganz, ganz kleine Pixel. Und wenn du daneben springst, dann hast du schon verloren. Das war so schwer, so lächerlich. Und ich habe es trotzdem immer wieder probiert und dann einfach irgendwann sein lassen.
Dann hast du es einfach im nächsten Urlaub mal probiert.
Genau.
Aber das war so auch ein bisschen typisches Phänomen für eine zum Glück vergangene Zeit, diese Top-Spiele-Sammlungen, wo ja dann irgendwie ganz oben die Krönung waren ja sowas wie Gold Games und sowas, wo ja wirklich gute Spiele drin waren, zum allerüberwiegendsten Teil. Aber es gab ja natürlich noch den ganzen Schmuh, der dann an den Supermarktkassen verkauft wurde, wo dann genau sowas drauf stand wie 100 Top-Spiele, ja. 100 Mega-Hits irgendwie.
Mit 20 Tetris-Klonen halt drin.
Ja, genau.
Ja, ganz genau. Ja. Es war halt irgendwie ein Flagship-Spiel, das halt mit Mühe und Not befriedigend war. Wobei Gex war ja tatsächlich, war okay. Ja? Wobei ich mich bei Enter the Gecko bei diesem Untertitel auch immer gefragt habe, warum sollte ich mich in einen Gecko begeben wollen? Enter the Gecko? Aber ich glaube, es war anders gemeint. Und so ein Flagship-Spiel und dann halt tatsächlich irgendwie Tetris-Klone, oft war es Shareware. Oh, da habe ich auch eine schöne Geschichte gleich. Aber genau, oft war es irgendwie Shareware, dass es dann hieß, ach so, ja, du hast jetzt hier das Top-Spiel, aber wenn du es wirklich richtig spielen willst, dann musst du aber hier 100 Mark in Briefmarken an irgendwie Publisher XY in Mönchengladbach schicken oder so. Keine Ahnung. Und das gibt's heutzutage zum Glück auch nicht mehr. Einerseits dank des digitalen Vertriebs. Heute ist der ganze Müll auf Steam und natürlich auch dank der Handys. Da findest du auch genug Zweifelhaftes in den App Stores. Aber ja, die gute alte Zeit. Dann kann ich vielleicht schnell meine Shareware-Geschichte erzählen. Da war ich als Kind tatsächlich super traurig. Und zwar haben wir, oder ich habe ja schon mal erzählt, ich komme aus Karlsruhe und da hatte CDV seinen Hauptsitz, ein deutscher Publisher, dessen Titel eigentlich nur die Kurzform ist von Computerdiskettenvertrieb. Weißt du, wie nenne ich mein Unternehmen? Computerdiskettenvertrieb, aber weil das ist einfach das, was sie am Anfang gemacht haben. Disketten verkauft mit Shareware drauf und mit erotischen Bildchen. Das war so ihr Anfang, ja. Also irgendwie, da wollte sich der Gründer ursprünglich, glaube ich, sein Studium mitfinanzieren. Physikstudent war da, glaube ich, und hat dann gemerkt, Moment mal, das kaufen die Leute ja wie warme Semmeln und hat dann halt angefangen, diesen Vertrieb von Shareware und erotischen Bildchen aufzuziehen via Post. Also, ne, hast dann da irgendwie tatsächlich, glaube ich, Geld halt hingeschickt oder in Briefmarken oder da gab da keine Kreditkarten und so. Und hast dann halt eine Diskette zurückbekommen. So, CDV. Das war tatsächlich eine Institution in Karlsruhe als eine der wenigen Spielefirmen, die ich kannte, weil sie halt dort ansässig waren. Und dann bin ich mit meinen Eltern mal auf die Offerta gegangen, die Stadtmesse von Karlsruhe, eine Konsumentenmesse, die gibt's, glaube ich, bis heute, wo Unternehmen aus der Region oder vielleicht auch drüber hinaus, weiß ich nicht, Verkaufsstände haben, an denen man irgendwas kaufen kann. Und da hatte halt auch CDV einen Stand mit irgendeinem Typen in so einem übergroßen Sakko. Mir kommt's echt so, also wenn man sich so alte Bilder von Messen irgendwie von der CES und so anguckt auf YouTube, wo die Leute alle noch so komisch aussehen wie aus den 80ern, ungefähr so sieht dieser Mensch aus in meiner Erinnerung. Der hatte so straßenköterblonde Haare und so einen riesen Sakko und hat dort halt Disketten verkauft. Und ich kannte vorher schon Commander Keen, Teil 4. Weil das war eins der Spiele, an die mich mein Bruder herangeführt hat und die er mir jetzt gerade zur Sekunde hier noch aufs Handy geschickt hat, weil ich ihn nämlich gefragt habe, fallen dir noch peinliche Spiele aus meiner Kindheit ein? Und er meint, wir hatten nur Qualitätsspiele, aber vielleicht Commander Keen. Ja. So, Teil 4, genau, hatte ich rauf und runter gespielt, fand ich fantastisch damals. Dann an diesem CDV-Verkaufsstand lagen tatsächlich noch andere Disketten mit Commander Keen, darunter auch Commander Keen 6, also zwei besser, ja, als Commander Keen 4. Und Commander Keen 5 gab's, glaube ich, auch. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, bitte, können wir hier ein paar Disketten mitnehmen, da sind so tolle Spiele dabei. Und es hat halt irgendwie 5 Mark gekostet oder sowas. Und dann hast du halt 5 Disketten gekriegt und ich dachte mir, boah, hey, voll der gute Deal, ja. Und komm dann heim und installier das oder beziehungsweise leg es halt ein und spiel das. Und dann hört es halt nach einer halben Stunde auf und nach einem Level. Und es heißt, schalten Sie bitte die Vollversion frei, indem Sie 50 Euro, also Mark oder was auch immer, in Briefmarken an diese und diese Adresse schicken. Wo ich mir dachte, mein Gott, nein, ich habe doch gedacht, ich habe die richtigen Spiele gekauft.
Oh, voll abgezogen.
Voll. Betrug. Der hat mich für Demos, mit Demos abgezogen, dieser Verbrecher. Wenn du uns jetzt zuhörst, die 5 Mark will ich wieder haben von damals.
Die hat er sich wahrscheinlich eingerahmt, irgendwo in sein Büro gehängt. 5 D-Mark von Michael Graf.
5 D-Mark von dem Trottel, ja. Es ist die gute Frage, ob das ein 5-Mark-Stück war oder ein 5-Mark-Schein. Ich hatte neulich mit jemandem einen langen
Diskussion. Wüsste, wo du sie Diskussion. Wechseln kannst.
Ja, stimmt. Ich hatte erst neulich mit jemandem eine lange Diskussion drüber, ob es auch 5-Mark-Scheine gab, weil ich der festen Überzeugung war, es gab nur Münzen.
Nee, es gab auch Scheine, die waren klein und grün.
Ja, genau, das war ich habe es dann gegoogelt. Ach so. Aber mein Gegenüber war der festen Überzeugung, es gab nur Scheine. Hä? Und ich war dann, ne, also und so, das, da prallten Welten aufeinander beim Thema 5 Mark. Aber okay, lass uns zurückkehren zu der beeindruckenden Liste, die ich eingangs vorgelesen habe, nämlich mit Kevin allein zu Haus für PS2.
Ja, das war ein Spiel, das wir damals im Lidl gekauft haben.
Es heißt noch nichts.
Es war tatsächlich gut, also mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich habe es auch im Koop gespielt mit meinem Cousin auf der PS2, wie gesagt. Das war so ein Spiel, es hatte vielleicht nicht wirklich viel mit Kevin allein zu Haus zu tun, aber man war eben Kevin zu Hause und man musste immer die Stockwerke abriegeln, dass die Verbrecher nicht mehr rein können. Und wenn die einmal drin waren, dann musste man sie mit verschiedenen Waffen eben ja außer Gefecht setzen. Und da gab es sowas wie China-Böller, Mehl, Bowlingkugeln, Gummitarantula, alles Mögliche. Und es hat total viel Spaß gemacht. Es war auch also damals relativ anspruchsvoll für uns. Alleine war das schwieriger, zu zweit ging es einigermaßen noch. Und ich glaube, den letzten Level, das war, glaube ich, der Dachboden, haben wir nie geschafft. Tatsächlich. Also es gab den Keller und dann irgendwie Erdgeschoss, erstes Stockwerk, zweites Stockwerk, Dachgeschoss. Und das letzte haben wir nie geschafft, abzuriegeln und zu gewinnen. Man hat dann auch irgendwie nur 3 Leben und so jeweils. Aber es hat doch Spaß gemacht.
Was ist dann passiert, wenn man es nicht geschafft hat? Hat man dann die Verbrecher in so einer Fratze gesehen und stand da Game Over? Oder?
Wahrscheinlich, daran erinnere ich mich nicht. So oft haben wir nicht verloren.
Wir haben immer vor die Konsole ausgeschaltet.
Aber dann muss ich jetzt schon sagen, das ist ja für mich dann noch Pile of Shame, ne?
Nee, es lohnt sich wirklich. Ich würde es auch heute noch spielen, wenn meine PS2 gehen würde.
Ich habe eine hier.
Ja, ich auch, können, aber die läuft nicht.
Ach so, nee, meine geht noch, weil ich die erst sehr viel später gekauft habe, um darauf, das darf man fast nicht erzählen, ich habe eigentlich nur eine PS2 gekauft. Das darf man wirklich nicht erzählen. Eigentlich, da war ich schon bei der GameStar und ich wollte genau ein Spiel spielen, aber man muss dazu sagen, die PS2 war super billig zu dem Zeitpunkt. Aber ich wollte genau ein Spiel spielen und das war Baldur's Gate Dark Alliance. Diese Diablo Hack-and-Slay-mäßige Spiel im Dungeons and Dragons-Universum mit Baldur's Gate-Branding, weil mir alle erzählt haben, wie toll Baldur's Gate Dark Alliance ist. War auch okay, also ne, kein schlechtes Spiel oder so. Aber nur das. Also sprich, meine PS2 ist fast unbenutzt, weil danach habe ich sie nie wieder für irgendwas angeschlossen. Da können wir jetzt eine Challenge draus machen. Schafft die letzte Mission von Kevin allein zu Hause.
Ja, ich habe die CD noch bei meinen Eltern zu Hause. Ja. Der nächste Stream.
Vielleicht ist der Bossgegner dann Donald Trump. Der spielt ja in welchem Film mit? Kevin allein in New York,
glaube ich. Ja, glaube ich, ja.
Ja, das wäre natürlich auch zeitgemäß. Cool, dann haben wir nur noch eins auf der Liste. Und es klingt vom Titel her wie ein Spiel, das ich mögen würde, aber nur, weil ich Lego mag, nämlich Lego Loco.
Ja, Lego Loco, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir noch ein anderes Lego-Spiel eingefallen, das ich auch gespielt habe. Und irgendwie kennt das keiner. Also weder Lego Loco noch das andere. Lego Loco war im Prinzip so ein Stadtaufbauspiel mit Lego. Und ich erinnere mich nur ganz, ganz schwach daran, aber man musste eben diese Stadt aufbauen, dann konnte man da eine Postfiliale setzen, hat so die kleinen Männchen immer gesehen. Und man konnte die dann auch immer so anklicken, dann haben die so geschrien, weil man die, glaube ich, so hochgehoben hat. Das hat am meisten Spaß gemacht, finde ich. Vor allem gab es da auch kleine Kinder und die konnte man auch immer hochheben und die haben dann angefangen zu weinen. Das fand ich auch immer ganz toll. Vielleicht war ich auch ein komisches Kind, ich weiß nicht. Und das andere Lego-Spiel, das ist Harry Potter Lego Creator. Und das ist, also das sind nicht die neuen Lego-Spiele, die es jetzt gibt, sondern das war, ich glaube, da gibt es sogar auch einen zweiten Teil, die Kammer des Schreckens, aber den habe ich nie gespielt. Lego Creator war im Prinzip, du konntest eigene Sachen bauen mit Lego-Steinen und sie irgendwo in der Welt von Harry Potter platzieren. Und du konntest auch eigene Lego-Figuren in so einem Editor erstellen. Und ich glaube, es gab so eine kleine Quest, die man da machen konnte, irgendwie so verzaubere Malfoy dreimal und dann hast du dreimal auf den Knopf gedrückt und das war's. Aber eine richtige Geschichte hatte das nicht. Und dann habe ich als komisches Kind mir zur Aufgabe gemacht, hey, man kann da in Hogwarts irgendwie bauen, aber Hogwarts sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Lass mal für jedes Haus 100 Figuren erstellen, 100 Schüler. Das heißt insgesamt 400 Lego-Figuren. Aber es war ja nicht genug, die einfach nur im Editor irgendwie zusammenzubasteln, sondern ich habe dann wirklich so ganze Notizbücher vollgeschrieben. Ich habe Namen für sie überlegt. Die hatten alle Hobbys, Lieblingsfarben, Lieblingsfächer. Sie hatten Hintergrundstories. Und das habe ich, ich glaube, sogar mehrmals gemacht. Das heißt, am Ende war Hogwarts wirklich so ein Ameisenhaufen. Ich weiß auch gar nicht, also danach ging es nicht weiter. Mein Ziel war erreicht und dann habe ich eben von vorne angefangen. Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht habe.
Das klingt aber tatsächlich ganz cool, weil es regt ja auch so ein bisschen die Fantasie an, wie so ein Baukasten, halt so Lego-mäßig.
Ja, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Und ich habe mir gerade direkt sozusagen live im Podcast alles Wissen drauf geschafft, was es zu Lego Loco zu haben gibt. es ist nicht so viel. Weil ich wollte halt, ich habe so überlegt, was könnte denn da das Spielprinzip sein? Aber es ist ja eigentlich nur eine kleine grüne Karte, auf der du ein Städtchen baust für Lego Figuren. Genau. Und dann kannst du noch irgendwie Straßen bauen und so Gleise, auf denen dann Züge rumfahren.
Ach, das Loco halt steht für Lokomotive. Ja, das steht für verrückt, ja. Auf Spanisch, Loco.
Ach so, dachte ich nicht. Ach so, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich dachte auch, es steht für, ja, okay.
Ich habe mir nie Gedanken gemacht.
Es ergibt Sinn. Richtig. Und eigentlich ist es ja dasselbe, was man mit echtem Lego auch gemacht hat. Früher einfach ein Städtchen bauen für seine seine Lego-Bewohner.
Genau, ja. Man konnte da, glaube ich, auch beobachten, wie die dann aus ihrem Haus raus und zur Arbeit laufen. Also so ein bisschen Stalker-mäßig. Das hat schon Spaß gemacht, doch.
Ja. War damals das zweite Ergebnis der eigenen Spieleentwicklungsuntergruppe von Lego, ein frühes Ergebnis dieser Entwickler-Taskforce, die sie hatten, nachdem Lego Island so erfolgreich war. Und an Lego Island erinnere ich mich noch. Das habe ich nicht viel ich weiß nicht mal, wo wir das damals her hatten, aber wir hatten das von irgendeiner Heft-CD. Da kannst du Pizza überbringen oder so auf, wie heißen die denn auf Deutsch? So Chat-Skis, ne? Also so Wasser-Chat-Ski-Dinger. Ihr wisst, was ich meine, ja? Auf dem Wasser rumfahren mit so Chat-Dingern. Und Rennen fahren und irgendwie geflüchtete Sträflinge wieder einfangen. Und ich weiß noch, und du läufst halt in der Ego-Perspektive über diese Insel und kannst halt diese Insel erkunden, die so ein bisschen Lego-mäßig gebaut aussieht. Und was ich nicht wusste, sind zwei Sachen. Das war das erste Lego-Spiel, was außerhalb von Japan erschienen ist, weil vorher gab es schon ein anderes, was es aber nur in Japan gab. Irgendwie so ein Bauspiel. Und es war super erfolgreich für Lego scheinbar, weil sie dann gesagt haben, hey, wenn Lego Island so cool ist, dann lasst uns eine eigene Division aufmachen für Lego Computerspiele und Lego Loco entwickeln, nur für Nathalie.
Yay.
Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich erinnere mich auch noch an eine große Enttäuschung, die ich hatte zum Thema Lego und Spiele. Ich habe mir nämlich mal eine PC Welt gekauft. Den Namen darf ich nennen, weil PC Welt war ein Teil unseres ehemaligen Verlages IDG, also eigentlich eine ehemalige Schwester der GameStar, Computerfachmagazin. Und da stand auch, das war auch so typisch für die damaligen Magazine eigentlich, wenn man überlegt, stand halt auch drauf, 100 gratis Softwares hier auf unserer Heft-CD. Es war irgendwie jedes zweite Computermagazin stand das irgendwie groß drauf. Und eine dieser Softwares, die drauf waren, war ein Lego-Editor. Also wo man virtuell Lego bauen konnte. Und ich war halt damals großer Lego-Fan und dachte mir, hey, damit kann ich halt Sachen bauen mit Teilen, die ich nicht habe. Und das wird alles so cool und ich kann da super coole Lego-Modelle bauen. Nein, das war nicht cool, weil es sah erstens aus wie ein Verbrechen. Also wirklich, das war nur grau eigentlich. Es war graue Fläche, auf der ich graue Steine aneinander stecken konnte. Also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil es super umständlich auch zu bedienen war. Und man konnte zwar in 3D bauen, aber das ganze Drehen und Teile aneinander klippen und sowas, was halt bei physischem Spielzeug super intuitiv ist, ging halt nicht. Und ich war so unglücklich. Ich habe da mindestens 3 Mark oder so ausgegeben für dieses Heft. Nee, mehr. Das muss mehr gekostet haben. Weiß gar nicht, ob das schon zur Doch, das muss in der Marktzeit gewesen sein. Und dann sowas.
Ja, aber das war so ein bisschen auch das Problem bei Harry Potter Lego Creator, auch dieser Name, so ewig lang. Die ganzen Sachen, die man da bauen konnte, man hatte eben auch so einen kleinen Editor und man konnte in 3D bauen, aber das war so eine Qual, die Steine richtig aufeinander zu platzieren und dann auch noch so, dass sie einhaken und wenn man dann irgendwie sich verbaut hat, das wieder abzulösen. Deshalb, glaube ich, bin ich auch irgendwann einfach nur auf den Charakter-Editor umgestiegen, weil das einfach sehr viel flüssiger lief. Und das Spiel an sich sah jetzt auch echt, also ich habe vorhin Videos mal angeguckt davon, das sieht ja grauenhaft aus. Es ist sehr matschig, alles irgendwie so grau und keine Ahnung, was ich davon fand damals. Aber es war Harry Potter wahrscheinlich deshalb.
Das ist, glaube ich, so eine generelle Lebensweisheit für alle Gamer. Egal, wie gut das Spiel früher in der Kindheit war, googelt nicht nach Gameplay-Bildern von euren Kindheitsspielen. Macht es nicht, ihr tut euch keinen Gefallen. Lasst es lieber in eurer Erinnerung, da sieht das viel besser aus, als es jemals wirklich war.
Das stimmt,
ja. Es hat schon Grund, dass wir das hier als Podcast machen und nicht als Video.
Das wäre nicht so ansehnlich, nein. Kein Fall.
Mein Bruder schreibt mir jetzt tatsächlich, jetzt, wo er mal drüber nachgedacht hat, weil er hat scheinbar erstmal Commander Keen geschrieben, ohne zu denken. Jetzt, wo er drüber nachgedacht hat, fällt ihm noch Jungle Hunt ein und Dick Duck. Kennt ihr Dick Duck?
Ach, Dick Duck ist das, wo man die Käfer zum Platzen bringt, wenn man sich runtergegraben hat, ne?
Richtig.
Boah, das war fies.
Das war fies, aber das war cool. Das ist eigentlich wie umgekehrtes Pac-Man. Nee, ist eigentlich ganz anders als umgekehrtes Pac-Man. Vergiss es, streichen Sie das, ja, wir spulen zurück. Es ist eigentlich was ganz anderes als umgekehrtes Pac-Man. Aber tatsächlich, du spielst halt einen Gärtner mit so einem Blasegerät, wie so ein Laubbläser, der sich durch den Boden gräbt, seines Gartens. Und da sind halt verschiedene Monster drin. Ich glaube aber, storymäßig waren es Aliens oder sowas in der Art. Und denen kannst du dann, also du hast halt so einen Schlauch gewissermaßen mit diesem Blasegerät. Und wenn du den mit den Aliens in Verbindung bringst und dann die Aufblasetaste drückst, dann kannst du sie platzen lassen. Und so musst du halt die ganze Karte leerräumen. Und dann kommt die nächste, wo die Monster teilweise durch Wände gehen können ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann musst du nämlich super gut gucken, wo gehe ich hin? Wo sind die Monster? Wen lasse ich platzen und so? Wo liegt vielleicht eine Karotte als irgendwie Punktelieferant und Belohnung? Es war gar nicht schlecht. Das haben wir auch rauf und runter gespielt. Und so ein dummes Formel-1-Rennspiel, was, glaube ich, nur Formel 1 hieß. Oder irgendwie nur Rennspiel oder so, wie Spiele halt damals hießen. Es war ja noch nicht alles Racing Game. Damals waren ja noch nicht alle Titel verbraucht, die heute, wo du irgendwie so ellenlange Konstruktionen dir zusammenbauen musst, damit es überhaupt noch originell und neu ist. Und das war auch super mies, weil das hatte, also eigentlich erstens war die Darstellung der Rennwagen nicht plastisch, sondern du hast nur einen unförmigen Pixelhaufen mit Spoiler gesehen, was eigentlich die Rennwagenansicht von hinten sein sollte und dann aber eine dreidimensionale Strecke, die sich so in die Ferne zieht und du hast dann andere Rennwagen überholt, die genauso aussahen, einfach nur so diese pixelmäßige von hinten Ansicht. Und die waren auch immer langsamer als du. Es waren aber auch immer welche auf der Strecke. Also eigentlich war jedes Rennen so, als würdest du in der Formel 1 als allerletzter, als Fahrer auf dem allerletzten Platz alle anderen überholen und so gewinnen. Ich weiß nicht
genau,
was
hab
da
ich
das Spielprinzip
genauso
war.
Genauso habe ich das noch in Erinnerung von früher, von diesen ganzen TV-Übertragungen von Formel 1. Alle haben ganz hinten gestartet, mussten alle überholen und nur so. Es gab auch kein Qualifying oder so.
Ja, oder es ist halt, oder stell dir eine Formel-1-Strecke vor, wo einfach ganz normaler Straßenverkehr drauf ist und sie müssen halt drumrum fahren. Ja, Monaco Grand Prix mal anders. Wir sperren die Straße jetzt nicht ab, sondern hier ist ganz normal irgendwie was los. Und fahren, jetzt, wo man so drüber nachdenkt, ich verstehe nicht, warum dieses Überholen ein so wichtiges Spielelement war. Außer natürlich von der Herausforderung her, dass du die anderen Autos ja dann schon vorher auf der Strecke siehst und dann auch dieser Motorensound war so furchtbar und dann halt schon das Überholmanöver taktisch klug einleiten musst, um es dann auch wirklich zu schaffen und nicht mit ihnen zu kollidieren. Und dazu halt dieses damals als Motorensound. Ah, es hat sich, also manchmal denkt man ja so, bei Spielen, ne, ist alles, alle Ideen sind schon gehabt und irgendwie, man erlebt ja gar nichts Neues mehr und wir sind ja alle alt und verbittert. Aber es hat sich schon auch echt viel getan. Zum Glück. Zum Glück. CDV übrigens ist groß geworden damals, weil sie sich den Vertrieb welches Spiels gesichert haben als Shareware? Doom. Hm. Das hatte ich noch vorhin vergessen zu erzählen. Und das war ihr großer Geniestreich damals. Deswegen konnten die ja dann auch zu so einem richtigen Publisher wachsen, der dann auch solche Spiele vertrieben hat wie Sudden Strike oder Blitzkrieg, bevor sie dann leider schließen mussten irgendwann. Da war ich sogar schon bei GameStars, weiß ich noch. Das war super traurig.
Lag bestimmt am Namen.
Ja, Computerdiskettenvertrieb war dann auch schon eine Weile vorbei.
Damit können sie heute wirklich nichts mehr reißen. Aber tatsächlich Disketten und CDs und so. Ich weiß, ich habe bei meinen Eltern noch ein paar alte, so einen Stapel mit alten Disketten, wo, glaube ich, auch diese Hugo-Vollversion liegt, die ich mal in einer GameStar-Folge dabei hatte. Was ich aber jetzt zur Vorbereitung für diese Folge gemacht habe, weiß ich, ob das vielleicht manchen Hörern vielleicht auch so geht, ich habe alte Spindeln mit CDs geöffnet, wo die ganzen alten hier GameStar-DVD von 0104, also 2004, drin liegt und alle anderen möglichen Spieleheft und sonst was Beilagen. Das ist verrückt, weil das eine richtig schöne Zeitreise dann immer wieder ist, wenn man sich diese bunt bedruckten, runden Discs anschaut und sieht, was da alles drauf ist. Einfach herrlich. Hier Vollversion auf einer, den Namen darf ich, glaube ich, sagen, weil das Heft gibt's nicht mehr. Die Computerbildspiele von 2000 und, nee, steht gar nicht dabei, 2002 vermutlich war das. Tolle Vollversion wie Vampirjagd 2. Das war tatsächlich nur ein Werbespiel zu einem Citroën-Auto, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dass du halt nachts mit dem Auto rumfährst und die Vampire, ich weiß nicht, ist glaube ich so ähnlich wie diese kackenden Kühe, dass du die Vampire da platt machen musst oder abschießen musst, eins von beiden. Das tolle Vollversionsspiel Hiebe für Diebe. Ich kann mir nichts mehr drunter vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es gut war. Aber an was ich noch Erinnerung habe, ist tatsächlich die Weihnachtsedition von Puller Alarm.
Oh mein Gott.
Kennt ihr noch von Puller Alarm?
Leider ja.
Ja. Mit einem deutschen Entertainer, der mittlerweile so halb im Ruhestand ist, Stefan Raab, zu TV Total. Ein ganz schreckliches, also Puller Alarm ist so ein Spiel, einfach man läuft rum, trinkt Bier und dann muss man pissen und dafür gibt's Punkte. Und zwischendrin kannst du, wenn du Glück hast, noch Gegnern ausweichen oder Fernseher ansteuern und unlustige Ausschnitte aus der TV-Total-Sendung anschauen. Aber das war okay. Tatsächlich früher auch, also die Weihnachtsedition, klar, ist ja so eine Demo, die ein bisschen zum Kauf des Hefts locken soll. Aber die Vollversion, die stand auch im Laden, richtig in Box und allem und hat sich anscheinend auch ein bisschen verkauft.
Ja, ne, das war halt tatsächlich auch noch ein bisschen die Zeit, wo sowas noch ging. Also wo du wirklich auch, sagen wir mal, mit überschaubarem Aufwand Spiele entwickeln konntest, wie halt auch zum Beispiel, um mal einen ganz großen Klassiker auszugraben, Dönermafia, was dieses Spiel ist, wo du ja eigentlich nicht, also was ja quasi wie Pizza Connection ist mit Dönern, in unfassbar schlecht und mit der furchtbarsten Musik, die man sich vorstellen kann, mit diesem Dönersong, den ich jetzt nicht singe. Aber,
was ist denn der Dönersong? Sag mir gar nichts.
Na, es war dieser Song mit, es gibt einen neuen König in der Stadt, der auch Döner hat. Ja, und das halt irgendwie als Song, ja.
Aha.
Und das ging aber noch. Das war eine Zeit, in der man sowas produzieren konnte und davon leben als Publisher. Und heute ist diese Zeit nicht mehr da. Ich habe es vorhin schon gesagt, es erscheint immer noch auf digitalen Plattformen, insbesondere auf den App-Stores der Mobile Geräte, also bei im Apple App Store und im Google Play Store und so, erscheint immer noch haufenweise nicht so gutes Zeug. Und auch auf Steam und so ähnlichen Plattformen passiert immer noch genug Mist mit irgendwie Asset-Flips aus dem Unity Store. Aber wenigstens steht es nicht im Handel, wo es Leute überfällt, die davon überhaupt keine Ahnung haben. Es ist auch, wenn man so überlegt, eigentlich ist der Handel ist auch viel zu ehrenwert. So ein Regalplatz ist zu ehrenwert für solche Spiele wie auch ein Puller-Alarm. Oder Lederzwerge. Kennt ihr Lederzwerge?
Nee.
Das Spiel oder die Zwerge?
Das Spiel.
Ach so, nee, beides nicht.
Okay, ist sehr gut. Lederzwerge war, es hat, glaube ich, Petra damals getestet bei der GameStar, ist ein Spiel, wo man kopulierende Zwerge in Lederklamotten auseinanderklatschen muss. Auch quasi wie Moorhuhn. Du hast halt so eine Wiese, da sind lauter Zwerge, die halt miteinander Spaß haben, in Lederklamotten, aber auch so mit roten Zipfelmützen und Bärten und so. Und dann musst du sie anklicken, um sie auseinanderzutreiben, damit sie keine öffentlichen Ärgernisse erregen.
Das klingt wie dieses andere Spiel, wo es auch ums Kopulieren geht, mit dem Schaf. Sven Bombwollen.
Oh ja, Tatsache.
Hat man da Sven gesteuert oder den Bauern, der das Schaf auseinanderbringen wollte? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du hast das Schaf gesteuert, ne?
Und
hast versuchen müssen, mit möglichst vielen anderen Schafen Schach zu spielen und so.
Das hatte ich verdrängt.
Ich auch.
Stimmt.
Ja
aber das stimmt.
Das war auch relativ groß damals, so von der medialen Aufmerksamkeit, die es bekommen hat, aber auch so von den Leuten, die es sich das auch tatsächlich dann gekauft haben. Weil es stand im Regal und war nicht gerade in hoher Stückzahl, da erinnere ich mich.
Das ist richtig. Das war entwickelt damals von Phenomedia, also von den Leuten, die Moorhuhnjagd gemacht haben. Also schon allein deswegen grundsätzlich mal interessant. Im Sinne von, hey, mal gucken, ob die es wieder schaffen, irgendwie mit so einem Ding irgendwas zu reißen. Und tatsächlich, das ist auch so ein verdrängtes deutsches Kulturgut, glaube ich. Und wirklich, das Spielprinzip war, dass es gibt eine Herde Schafe und du hast dein Sven-Schaf und musst diese Herde komplett beglücken und der Schäfer und sein Hund versuchen, es zu verhindern. Gut. Ja, warum eigentlich nicht? Und vor allem, da gab's ja auch mehrere Exemplare. Das war eine richtige Serie.
Da gab's
sechs Teile davon.
Boah.
Ja.
Nee.
Aber stimmt, das war auch so ein Spiel, mit dem jeder, der in diesem Land lebt, mal Berührung hatte vielleicht. Würde ich sagen. Oder fast viele zumindest. So wie Moorhuhnjagd, ja, was so ein grundgesellschaftliches Phänomen war, was man aber dann so aus dem kollektiven Bewusstsein streicht, weil man irgendwann aus dem Delirium erwacht und sich denkt, was haben wir eigentlich getan? Ja, was haben wir denn eigentlich im April 2002 gespielt? nur seriöse Hardcore-Globalstrategie. Natürlich. Mit Werten und Statistiken.
Ich habe
nicht Schafe beglücken.
Tatsächlich als Kind sehr, sehr viel Strategiespiele gespielt. Und eins, das mir da in Erinnerung geblieben ist Impossible Creatures. Das war auch sehr, sehr komisch. Also an die Kampagne oder so erinnere ich mich gar nicht. Aber man konnte da so Tierarten miteinander kreuzen. Und dann sind ganz, ganz komische Viecher entstanden. So Ameisen mit Gorilla-Körper. 2 Meter große. Und das hat Spaß gemacht. Aber jetzt, wenn ich so davon zurückdenke, es ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Ja, vor allen Dingen, der erschließt sich ja als potenzieller Käufer, wenn du dieses, ich habe noch dieses Cover so im Kopf, da war, glaube ich, so ein Tigerkopf auf so einem Skorpionkörper oder so.
Genau,
sowas,
ja.
Und ist so auf den Betrachter so draufgesprungen.
Ja.
Als potenzieller Käufer weißt du doch nicht, um was es in diesem Spiel, also was machst du denn da? Klar, du klatschst dich 2 Viecher zusammen. Ja, und dann? Was dann?
Ja, ich habe nichts mehr danach gemacht. Das war alles, was ich in dem Spiel gemacht habe. Man konnte die ja, also daraus irgendwie so Armeen bauen und damit dann weiterspielen. Aber das habe ich nie gemacht. Ich war immer nur in diesem komischen Editor und habe versucht, das hässlichste Wesen zu kreieren.
vielen Dank, dass du Impossible Creatures erwähnst, weil Impossible Creatures ist für mich ein Fanal dafür, was alles schiefläuft in dieser Spieleindustrie. Der Entwickler ist nämlich Relic Entertainment. Das Studio, das gegründet wurde für Homeworld, das mit Homeworld eines der besten Spiele aller Zeiten entwickelt hat und das dann, weil Homeworld halt doch nicht der allergrößte kommerzielle Erfolg war, zumindest nicht alleine, solche Spiele machen musste. Also ich meine, Impossible Creatures war tatsächlich nicht so schlecht, es hat schon Spaß gemacht, fand es tatsächlich auch witzig damals, weil da ja wirklich auch ein Echtzeitstrategiespiel drin gesteckt hat, musste ja überlegen, okay, wie stöpsel ich die Viecher so zusammen, dass sie das kontern, was der Gegner schickt, ja, dann irgendwie brauche ich irgendwie Scherenhände, um dann besser im Nahkampf zu sein und so, also fand ich, schade eigentlich, dass es sowas nicht mehr gibt, das würde ich mal gerne in einer modernen Engine sehen.
Ja,
Ja.
Extra für
all die Entwickler. Ja, das eben. Und jetzt da, im Prinzip so eine Engine wie die von Spore, nur ein bisschen moderner. Ja, also wenn uns Entwickler zuhören, Impossible Creatures einfach noch mal in der Unreal Engine 4. Da wäre doch eigentlich allen gedient.
Mit realistischen Tierkörperteilen.
Ja, mit so echtem Fell und so.
Tiger mit Fell und so Insekten mit diesem Chitin oder Chitinpanzer, wie man den auch immer ausspricht. Ach, ja. Das wäre doch was.
Ist cool. Zum Abschluss kann ich vielleicht noch ein Spiel aufs Tapet bringen, sagt man das so? Glaube schon. Das eigentlich nicht kurios ist und nicht peinlich, aber das mich so sehr geprägt hat, dass ich heute fast manisch alles spiele, was genauso ist, obwohl es eigentlich überhaupt nicht zu den Spielen passt, die ich bei GameStar betreue und für die ihr mich kennt. Also eher so Strategie- und Rollenspiele und solche Sachen. Und das ist Major Striker. Und Major Striker war so ein Topscroller-Shooter, wo man ein Raumschiff steuert und Aliens wegballert, ne? Die Spielansicht scrollt so nach oben weiter und du fliegst halt dann da durch und ballerst Aliens weg, die, coole Story auch, nach dem Dritten Weltkrieg die Erde angegriffen haben. Ich weiß nicht genau, warum dieser Dritte Weltkrieg da noch drin ist. Man könnte auch einfach sagen, Aliens haben die Erde angegriffen. Aber nein, es gab einen Dritten Weltkrieg und dann kommen Aliens und die musst du besiegen als bester Pilot der Erde und letzte Hoffnung im Raumgleiter. Und ich habe das habe ich wirklich Stunden über Stunden gespielt als Kind. Das war auch so ein Ding, was wir erst als Shareware hatten. Ich glaube, wir haben es dann aber freigeschaltet zur Vollversion. Wurde entwickelt damals von Apogee, was im Prinzip die Vorgängerfirma war von 3D Realms oder eigentlich der alte Name von 3D Realms, also von den Leuten, die später Duke Nukem gemacht haben und Co. Duke Nukem Forever. Ich glaube, die ersten Duke Nukems kamen sogar noch unter dem Namen Apogee. Weiß ich nicht. Aber Major Striker, super, also super cool. Ich mochte einfach dieses Prinzip, hey, du fliegst von unten nach oben, von oben kommen Gegner, manchmal auch von den Seiten, manchmal auch von unten, holst sie weg, hin und wieder holst du ein Power-Up, was irgendwie deine Waffe stärker macht oder so, dass du so einen Fächer schießt nach vorne, dass du mehr Gegner treffen kannst. Und bis heute hänge ich jedes Mal fest, wenn ich solche Spiele finde. Das letzte war ein Spiel, was ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir sowas zu kaufen mit Geld. Aber dann hatte ich den Xbox Game Pass und da gibt es ein Spiel namens Skyforce Reloaded, was exakt auch wieder so ein Topscroller ist wie damals. Du hast ein Raumschiff, die Gegner kommen von allen Seiten, die Ansicht scrollt nach oben weiter, bratz alles weg, was kommt. Wenn du alle Gegner kriegst, dann kriegst du auch noch eine Medaille und schaltest damit neue Schauplätze frei und kannst dein Raumschiff upgraden mit besseren Waffen und Raketen und Schutzschild und sonst was. Oh. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, also das ist so mein Guilty Pleasure Spiel. Wenn ich irgendwie Bock hab auf so schnelles Erfolgserlebnis ohne viel denken, aber doch irgendwie herausfordern, weil es sind ja oft sehr viele Gegner und sehr sehr bunt, was da alles auf dem Bildschirm passiert, dann spiele ich das. Und dafür muss ich Major Striker danken. Und ich glaube sogar der guten Firma Computer Diskettenvertrieb, weil wir hatten die Shareware damals von CDV. Bin ich mir ziemlich sicher. Major Striker. Fantastisch.
Ach, wenn du schon was zum Ende hin loben kannst, dann lobe ich auch noch was. Ich lobe die GameStar. Oh, Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber auf der DVD von November 2003, also die 1103, auf der 16er DVD übrigens, gab's die Mega-Demo schlechthin, nämlich Jedi Knight 3. Und ich bin der GameStar bis heute extrem dankbar, dass es diese Demo damals gab, weil ich glaube, ich habe diese Demo rauf und runter gespielt, bis ich mir irgendwann tatsächlich die Vollversion von dem Spiel auch leisten konnte. Und das war eines der schönsten Spielerlebnisse, die ich hatte. Das ist das muss man echt nochmal hochhalten. Also ich glaube wirklich, dass DVD-Beilagen, wie wir sie damals hatten, selbst wenn es nur eine Demo war, die mit da draufgepackt war, doch viele Leute sehr glücklich gemacht hat, weil sie es einfach damit geschafft haben, den spielerischen Horizont zu erweitern.
Stimmt, ja. Du hast viel mehr Unterschiedliches gespielt damals.
Ja, ich habe riesige Auswahl. Allein, was jetzt hier gerade vor mir liegt an CDs, es ist unglaublich. GTA 2, ja. Arx Fatalis und die Vollversion von einem Spiel namens, ich weiß nicht, Thief? Kennt das irgendjemand?
Das war so ein Indie-Ding mit Schleichen und so. Ja, das war ganz cool. Ja. Ja, stimmt. Das sind leider verloren gegangene Zeiten. 100 Top-Spiele, Demo-Versionen von Heft-CDs und die Kuriositäten unserer Kindheit. Nathalie, hast du auch noch was zum Abschluss, was du loben möchtest?
Ich will Kevin allein zu Hause spielen. Da habe ich jetzt cool. ziemlich Bock drauf.
Und endlich die letzte Mission schaffen.
Ja.
Ja, das ist deine Mission. Meine Mission lautet jetzt wieder, ich will jetzt wieder Mage of Striker haben. Ich muss mal gucken, wo es das noch gibt. Ja. Und Holger spielt alle Demos auf seinen CDs durch.
Ja, oder ich begebe mich mal auf die Suche nach Free Spirit 2, da soll es Aliens drin geben.
Ach ja, wichtige Frage, hast du deinen Onkel jetzt gefunden?
Am Ende? Ja, ich hab's ja, durchgespielt. Aber ich weiß nicht, sollen wir wirklich verraten, wie dieses phänomenale Spiel der Volksbanken, Raiffeisenbanken ausgehen wird?
Das kannst du uns danach sagen.
Er lebt noch.
Oh. Ich meine, yay.
Er ist nicht tot und man klärt es auf und natürlich steckt die böse Firma dahinter und dann muss auch noch einer in den Knast und es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Wenn die cool wären, wäre es dann am Ende die Sparkasse gewesen oder die Deutsche Bank oder die Postbank oder Barclays oder sonst was, ja. Das wäre cool gewesen, wenn die dann die böse Firma finanziert hätten. Aber die Volksbank, Raiffeisenbanken lassen sich sowas nicht gefallen, Freunde.
Nicht mit uns, nicht mit uns.
Nicht mit uns, jawohl. Super. Fantastisch. Ein sehr schöner Abschluss für eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns an diesen Geschichten habt teilhaben lassen. Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Halt, noch nicht abschalten. Erst nach der Podcast-Aufnahme hat Holger noch ein Kleinod aus Free Spirit ausgegraben, nämlich ein Sprachsample, das wir euch nicht vorenthalten wollen, weil es perfekt meine aktuelle Gemütslage zusammenfasst. Bitteschön.
Das geht dich nichts an. Oh, bitte vielmals um Vergebung. Der Herr Graf ist heute wohl nicht gut drauf. Es war wohl was Unangenehmes.